Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. In dieser Episode mit einem weiteren Talk-Special. Zu Gast bei mir heute Samuel Weber.
Hallo.
Und Jens Kaldewey.
Hallo.
Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr heute da seid. Ich habe euch eingeladen, weil ich mit euch austauschen möchte. In den letzten Wochen haben wir ganz viel darüber gehört, was ich über Genesis 1 denke, wie ich diesen Text verstehe. Aber nur weil der Ruben das sagt, muss das ja nicht automatisch auch so sein. Hier bei Bibletunes haben wir einen Ort, an dem wir auch um Texte ringen wollen, auch um die Inhalte ringen wollen und über diese Texte nachdenken wollen. Und deswegen ist es richtig toll, euch heute hier zu haben, um gemeinsam mit euch noch einmal in diesem Setting über den Inhalt und auch die Aussage dieses Textes nachzudenken. Lieber Samuel, Genesis 1, was verbindest du mit diesem Text?
Also wahrscheinlich gar nicht so viel, wie du damit verbindest. Das ist in meinem täglichen Leben, spielt das nicht so eine mega große Rolle, diese Bibelgeschichte. Höchstens in der Gemeindearbeit, wo ich oft vielleicht auch mit Jugendlichen darüber ins Gespräch komme, wo sich dann immer die Frage stellt, was ist eigentlich die Kernwahrheit dieses Bibeltextes? Und sie die Frage stellen, ey, ist es eigentlich wichtig, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat? Und sich dann daran oft auch der Glaube entspinnt. Also zu sagen, wenn die erste Geschichte in der Bibel nicht 100% stimmen sollte, dann kann der Rest ja auch nicht stimmen. Also die Frage, inwieweit stimmt diese Geschichte? Hat Gott wirklich die Welt erschaffen? Dann auf die Frage, passt das irgendwie zusammen mit Evolutionstheorie, mit anderen Sachen, die sie aus der Schule lernen? Und sich da immer wieder bei mir die Frage stellt, ey, was ist die Kernwahrheit dieses Bibeltextes? Und da komme ich immer wieder auf den Punkt zu sagen, meine 2 Kernwahrheiten dieses Bibeltextes sind, Gott ist der Erschaffer und der Erhalter dieser Welt und ich oder wir Menschen sind Ebenbilder Gottes, sind geschaffen zur Beziehung zu ihm. So. Und das nehme ich daraus mit und das stärkt dann auch meinen Glauben.
Ja, Jens, du bist vermutlich schon am längsten mit diesem Text von uns allen unterwegs. Wie geht's dir mit diesem Text auf deiner Wegstrecke deines Lebens?
Ich habe mit diesem Text ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Eine erste Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich es einfach mal so genommen habe, wie es da steht. Und dann kam mir relativ bald Zweifel, ob das wirklich alles so stimmen kann, ob das wirklich so eine Art naturwissenschaftlicher Bericht ist. Und habe wirklich angefangen zu zweifeln, auch sehr stark zu zweifeln an der Historizität von Adam und Eva zum Beispiel. Und dann habe ich etwas Interessantes erlebt. Nichts Wissenschaftliches, aber eine Art Offenbarung. Ich kam dann wieder mal in Genesis 1 vorbei und dann hieß es in der Übersetzung, die ich damals gehabt habe, die auch dem hebräischen Text recht nahe kommt, dazu auch die Sterne. Dazu auch die Sterne. So hingeworfen, dazu auch die Sterne. Die gewaltige Sternwelt wird in 2 oder 3 Worten gehandelt im hebräischen Text, dazu auch die Sterne. Und das war ein Moment, wo eine Art Funke übersprang und ich die Größe Gottes begriffen habe. Und von dieser Größe Gottes, die mir unmittelbar so offenbar wurde, habe ich dann mir gesagt, wenn Gott so groß ist, dann kann er diese Schöpfung auf alle möglichen Arten geschaffen haben, auch so, wie es da steht. Und für mich war dann die Größe Gottes, der so mit einem Handschlag, mit einem Hauch eben mal so die Sternenwelt erschaffen hat. Das war für mich eine Offenbarung, die habe ich vor über 50 Jahren so bekommen und die ist mir tatsächlich bis heute geblieben. Das war eine Art Urerfahrung mit der Genesis. Und dann kam meine Ausbildung. Das war eine zweite interessante Erfahrung mit der Genesis, meine Ausbildung in einer sehr, sehr, sehr bibeltreuen Ausbildungsstätte. Ich verrate jetzt nicht welche. Und dort musste ich für das sogenannte Propedeutikum, die theologische Vorprüfung, die es damals gab, heute ist das alles etwas anders, musste ich tatsächlich die Argumente auswendig lernen, warum wirklich die Erde in 7 mal 24 Stunden geschaffen wurde. und es blieb mir nichts anderes übrig. Ich brauchte das für die Prüfung, aber das war mir damals nun wirklich nicht geheuer. Also ich habe es einfach dann so gelernt, weil ich es lernen musste. Aber ich habe gedacht, das kann so eben dann doch nicht stimmen, obwohl ich den Schöpfungsbericht relativ wörtlich gelesen habe. Und die dritte Erfahrung, die ich dann gemacht habe, war, dass für mich die Aussagen über Mann und Frau in meiner Eheseelsorge, in meiner Lehre über Ehe und Familie, ich habe da ziemlich viel gelehrt und gepredigt drüber, doch ein Schlüssel zum Verständnis waren der Ehe, nämlich dieses Nebeneinander von Mann und Frau. Und er segnete sie. Also ich habe so dieses Bild, sie standen nebeneinander vor Gott, nicht hintereinander Adam zuerst und die Frau hinter ihm, sondern dieses Nebeneinander und Miteinander von Mann und Frau ist mir wie eingebrannt in die Seele. Ich wusste, das ist das Urbild von der Beziehung. Nebeneinander stehen sie vor Gott. Sie sind beide genau gleich Abbilder Gottes. Die können nicht getrennt werden. Sie, Mann und Frau, sind miteinander Abbilder Gottes. Und dann kam eine weitere Erfahrung, dass ich angefangen habe, mich mit alternativen Deutungen zur Genesis zu befassen. Viel gelesen, viel englische Literatur gelesen, viel Worthaus gehört. Worthaus hat eine ausführliche Serie gebracht über Genesis 1. Siegfried Zimmer hat das gemacht. Und dort kam ich an einen Punkt, wo ich irgendwie gemerkt habe, jetzt wird es extrem kompliziert. Einfach dieses, es ist so kompliziert geworden. Natürlich gibt es viele gute Argumente und man kann all die Schöpfungsmythen miteinander vergleichen, aber ich habe wie den Eindruck, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das war die nächste Erfahrung, lauter Bäume, aber wo ist der Wald? Und ich habe irgendwie gemerkt, ich komme auf diesem Weg der gründlichen Forschung nicht weiter. Die meisten Bücher machen zu kompliziert, sie sind viel zu lang. Aber was bringt es schlussendlich? Und dann bin ich irgendwie wieder in eine neue Einfachheit zurückgekommen und wusste nur eines, die Evolution ist dermaßen fragwürdig, aber die 7x24 Stunden sind auch zu fragwürdig. Das eine ist zu einfach und das andere ist viel zu kompliziert und lässt viel zu viel Fragen offen. Und dann kam eine Sternstunde und ich sage das jetzt nicht, weil du mich hier eingeladen hast, dann kam die Sternstunde deiner Blackbox-Urgeschichte. Und ich habe so gemerkt, dieser Ansatz, der ist unglaublich einleuchtend, der ist weder zu einfach noch zu kompliziert. Du siedelst dich in einer Mitte ein, zwischen einfach und kompliziert. Aber jetzt habe ich schon viel zu lange geredet. Sorry, aber das waren so die wesentlichen Eckpunkte bei mir mit der Genesis.
Ich will da einmal einhaken, weil ich auch noch einen Dank loswerden will an dich, dass ich das auch empfunden habe bei dieser Staffel, dass du es geschafft hast, uns erstmal relativ komplex theologisch an die Hand zu nehmen und damit reinzuführen, aber es immer wieder auch schaffst, das dann einfach, praktisch, verständlich runterzubrechen, sodass man was mitnehmen kann für sich, Dinge neu versteht, neu einordnen kann. Und was für mich so ein einleuchtender Moment war in der Staffel war, dass du gesagt hast, allein zu sagen, Gott ist der Erschaffer der Welt, ist schon Lobpreis. Also die ganze Geschichte ist schon ein Lobpreistext eigentlich. Und das fand ich irgendwie neu einleuchtend, neu bewegend. Und also das ist für mich auch dieses Momentum von Lobpreis ist da für mich einfach. Also es ist so ein einfacher Lobpreis, zu sagen, Gott ist der Erschaffer. Das ist ein einfacher Satz eigentlich und doch gar nicht einfach. Also total tief, total bewegend, wirft dann auch wieder viele Fragen auf. Aber ich wollte dir Danke sagen für die Staffel.
Heute Morgen auf dem Weg hierher habe ich die letzte Episode gehört von heute Dienstag, wo du davon geredet hast, dass Gott am siebten Tag die Schöpfung insofern vollendet hat, dass er in den Tempel, in den kosmischen Tempel eingezogen ist und jetzt dort gegenwärtig ist und jetzt kann es richtig losgehen. Das haben andere auch schon gesagt, nur mit dem Unterschied, sie haben es irgendwie einfach berichtet als These und du, bei dir hat man die existenzielle Betroffenheit gespürt und die hat mich dann auch so richtig erfasst. Dieser Gedanke, dass Gott dann nachher gesagt hat, so und jetzt geht's los und jetzt bin ich hier zu Hause, weil ich das auch in meiner Sabbatauslegung sehr, sehr stark betone, dass wir nicht bei der 6 bleiben dürfen, sondern die 7 brauchen. Und auch bei meiner Offenbarungsauslegung lege ich die Zahl 666 aus. Die Zahl 666 ist, Gott wohnt nicht drin. Es ist einfach nicht fertig. Das entscheidende Etwas fehlt, nämlich Gott selber. Und das finde ich sehr gut an deinen Auslegungen, dass du immer wieder so zu Gott zurückkehrst. Also in der mittendrin gehst du immer wieder zu Gott zurück und man wird wirklich so erhoben zu Gott selber, diesem großartigen Erschaffer. Und so hast du Wissenschaft verbunden mit einer klaren Gottesbeziehung und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für eure lieben Worte. Das freut mich und berührt mich sehr, dass ich euch da mit meiner Begeisterung auch für diesen Text anstecken konnte. Ja, das war tatsächlich etwas, das mich sehr stark auch berührt hat, wieder neu an diesem Text, diese klare Ausrichtung zu Gott. Ich bin grundsätzlich ein großer Fan davon, dass man Texte immer wieder barfuß liest, dass man sagt, ich habe nicht schon im Vorhinein meine klaren Präzedenzen, was ich in diesem Text finden muss oder soll, und habe in der Exegese der einzelnen Verse einfach immer wieder gemerkt, wie stark dieser Fokus zu Gott zurückführt. Und ich denke, dass merken wir ja gerade auch in Bezug auf das Glaubensbekenntnis beispielsweise, das ist mir noch nie so stark bewusst geworden, dass auch unser Glaubensbekenntnis, das wir als Christen schon über 1000 Jahre beten und formulieren, beginnt mit demselben Schöpferlob, das wir auch am Anfang der Bibel haben. Wir preisen Gott als den Allmächtigen, den Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und es ist ganz interessant, Jens, was du kurz angesprochen hast, ich habe Timon Baltisberger zu Gast gehabt, hier auch in einem Talk-Special. Er ist Doktorand an der Universität Basel im Fachbereich Physik. Und er hat mir gesagt, etwas, das durch sein naturwissenschaftliches Studium bei ihm sehr stark aufgekommen ist, ist dieses Bewusstsein, dass sein Jahwe, der Gott, der persönlich mit ihm unterwegs ist, eben auch dieser Elohim ist, dieser unglaublich große, transzendente Weltenschöpfer, und dass seine Gottesbeziehung so stark an Vertrauen gewonnen hat, dadurch, dass er gemerkt hat, dieser große Gott, den ich tagtäglich bei der Arbeit beobachten kann, einer, der die Dinge weiß, von denen ich keine Ahnung habe. Jeden Tag rechne ich mit Naturgesetzen, aber ich habe keine Ahnung, wie sie funktionieren. Aber der Gott, der sie gemacht hat, der versteht sie ja, weil er sie gemacht hat. Und der ist so unglaublich groß. Und der Gedanke, dass dieser große Gott eben auch Jahwe ist, mein persönlicher Gott, der mit mir Beziehung leben will, mit mir kleinen Menschen, das hat für ihn seine Gottesbeziehung revolutioniert. Und da spürt man so dieses Staunen über diesen unglaublich großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.
Mir ist es auch so gegangen bei dieser Episode. Das hat mich auch wirklich beglückt. Diese Unterscheidung zwischen Jahwe, den man ja auch als Eigennamen verstehen muss, das ist ja die persönliche Selbstvorstellung Gottes, wie sie auch, wie du sagtest, in 2. Mose 34 zum Ausdruck kommt, ich bin Jahwe, aber ich bin eben auch der Transzendente. Und dass man diese beiden Gottesvorstellungen wirklich miteinander verbindet, der ganz persönliche Gott, der einen Namen hat, und der allerhöchste Gott. Und genau beide kommen im Schöpfungsbericht zum Vorschein, und das dann durch die Quellentheorie irgendwie zu trennen, macht das Ganze wieder so kompliziert. Und vor allen Dingen führt es nicht weiter. Es führt nicht in die Anbetung, es führt nur zu Spekulationen. Es bringt einfach nichts ein.
Es ist richtig spannend, mir ist das auch nochmal ganz neu bewusst geworden, dass ich glaube, gerade in den Psalmen man richtig spürt oder merkt, dass eine der wahrscheinlich fundamentalsten Glaubenswahrheiten, der fundamentalsten Gottesoffenbarungen, die Israel überhaupt gehabt hat, gerade die Überzeugung ist, dass dieser Elohim, dieser transzendente Schöpfer, den man ja beobachten kann, so wie Paulus das ja auch formuliert, ja, die Zeugnisse des großen Elohims, die sind in der Welt. Man kann sie beobachten, die Spuren des Schöpfers, dass dieser Elohim ihr Jahwe ist, also auch bei ihnen. Es ist ganz spannend, dass man oft in den Psalmen beobachten kann, auch an den Gottesnamen, die verwendet werden, wie Israel von Elohim in Schöpfungsmotiven spricht und dann von Jahwe in heilsgeschichtlichen Motiven. Ein ganz einfaches Beispiel, das mir da neu aufgefallen ist, in Psalm 150, im letzten Psalm der Bibel, heißt es in Vers 1, lobt den Herrn, lobt Gott Elohim in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste Rakia, dieses Himmelsgewölbe, das hier das Wort wieder gebraucht wird, seiner Stärke. Also offensichtlich geht es hier wieder um Gott, den Elohim. Um Gott Elohim als den Weltenschöpfer. Und wenn da steht in seinem Heiligtum, würde ich eben sagen, hier geht es nicht um den Tempel als lokalen Ort, sondern eigentlich um das kosmische Heiligtum. Und der Psalm endet dann im letzten Vers mit der Feststellung, alles, was Odem hat, lobe den Herrn, lobe Jahwe. Also hier diese Klammer, die von Gott Elohim, der am Anfang steht, der den großen kosmischen Tempel gemacht hat, hin zu der fundamentalen Erkenntnis, die den Psalter dann beendet. Ja, dieser Elohim, der allem Odem geschenkt hat, das ist unser Jahwe, das ist unser Gott. Unglaublich berührend, wie auch die Bibel diesen Unterschied oder wie auch die Bibel diese Feststellung so dermaßen feiert.
Und das ist auch unser Jesus. Also, wo ich gerade dachte, ja, Jesus ist genau der, durch den auch genau das passiert. Der uns nahe kommt, auf Augenhöhe, der sogar Mensch wird, um Beziehung mit uns zu leben. Also das, was irgendwie in Jahwe anklingt, was Jahwe ja auch macht im Garten Eden mit Adam und Eva. Er geht mit ihnen durch den Garten, macht Jesus. Jesus geht mit uns durch unser Leben. Und er ist zugleich, wird als der beschrieben, der Heilschaft für die ganze Welt. Und es wird sogar über ihn gesagt, er ist der, durch den alles erschaffen wurde, Sichtbares und Unsichtbares. Also, dass uns Jesus genauso, er repräsentiert Gott in all seiner Fülle, in seiner transzendenten als auch in seiner ganz gegenwärtigen und persönlichen Nähe.
Ich möchte da gerne noch einen Punkt aufgreifen, den du ganz am Anfang angesprochen hast, Samuel. Du erlebst den Text ja vor allem, hast du gesagt, in deinem Gemeindealltag, im Gespräch mit den Jugendlichen. Und ich kenne das selber von mir, aus der Schule damals. Man weiß, du bist Christ und dann sind die Fragen, ja, glaubst du jetzt wirklich, dass Gott die Welt in 7 Tagen und wie ist jetzt das? Naturwissenschaftlich, geht das überhaupt zusammen, was die Bibel da sagt? Und ich danke dir sehr für dein Lob, das du mir gegeben hast, vorhin auch für die Staffel, wo du gesagt hast, ich habe es geschafft, dich theologisch an die Hand zu nehmen und komplexe Dinge einfach herunterzubrechen. Denkst du, diesen Ansatz, den ich verfolge, ich sage jetzt mal diesen tempeltheologischen Ansatz, der kann dir dabei helfen, im Gespräch mit deinen Jugendlichen da was aufzuzeigen, oder ist das zu weit weg von der Lebensrealität, die du erlebst in deinem Gemeindealltag?
Nee, ich glaube, das ist nicht zu weit weg. Also vielleicht wäre die Staffel ein bisschen zu hoch, um die Jugendlichen direkt vorzuspielen, aber es ist schon also immer wieder diese Einfachheiten, die du runterbrichst, zu sagen, also, dass es ein Lobpreis ist, dass Gott in der Geschichte so erkannt werden will, als der er ist. Also es geht vielmehr um Gott, wie er ist, anstatt dass das ob es jetzt 7 Tage sind, die 24 Stunden haben oder nicht. So, dass es darum geht, dass Gott irgendwie, den fand ich ganz spannend, diesen Satz, wo du sagst, Gott regiert als König, spricht als Prophet und handelt als Priester in seiner Schöpfung. Und auch das wieder ein Ding, wo man sagen kann, das kann ich runterbrechen, das kann ich Ihnen erklären, kann ich Ihnen sagen, so ist Gott, so beschreibt er sich auch in der restlichen Bibel, so zeigt er sich auch in Jesus. Also, dass es vielmehr darum geht, erkennst du Gott in seiner Größe und in seiner Nähe, in dieser Schöpfungsgeschichte, als vielmehr die Frage, ist jetzt so wichtig, ob jetzt zuerst die Sonne und erst das Licht erschaffen wurde und dann erst das Meer und die Tiere und bla bla und inwiefern kann da noch Mutation und Evolution eine Rolle spielen? Da können wir uns alles drüber diskutieren. Aber die Frage ist, glaube ich an diesen Gott, der sich mir hier zeigt, in seiner Schönheit, in seiner Größe und in seiner Nähe? Und das kann ich runterbrechen mit Jugendlichen, ja. Ich fand auch den Gedanken, den du gebracht hast, den fand ich für mich nochmal ganz neu, nehme ich ganz neu mit aus der Staffel. Du gesagt hast, die ersten 3 Tage schafft Gott Räume und in den nächsten 3 Tagen füllt Gott diese Räume. Wo ich gemerkt habe, ey, ich fand diesen, also erstmal den Gedanken so spannend, das so zu gliedern, als auch dann zu merken, und Gott selber füllt die Räume mit sich. Also er ist in diesen Räumen präsent, spätestens dann, wenn er mit Adam und Eva durch den Garten selber läuft, dass er sagt, er wird Teil der Schöpfung von Anfang an, nicht erst in Jesus. Fand ich ganz, ganz spannende Gedanken, die auf alle Fälle mir helfen werden, wenn ich mit Jugendlichen darüber ins Gespräch komme.
Ja, je länger ich mit diesem Text unterwegs bin, desto stärker bin ich auch überzeugt von diesem tempeltheologischen Ansatz. Ich glaube, wenn es ein Motiv gibt, das diese Geschichte der Bibel oder die Geschichte Gottes mit den Menschen in der Bibel von A bis Z oder von Alpha bis Omega in Bibelsprache miteinander verbindet, dann ist es der Tempel. Der Tempel ist am Anfang, der Tempel ist am Ende. Jens, inwieweit kannst du diesem tempeltheologischen Ansatz etwas abgewinnen?
Also ich habe ein ganzes Buch gelesen, vor nicht allzu langer Zeit, ein englisches Buch, was diese These ausweitet. Also sehr, sehr gründlich behandelt, und das hat mir damals sehr eingeleuchtet. Das Problem war trotzdem, dass es so differenziert war und wieder so hochgestochen und so ausführlich, dass man dann trotzdem wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Und du hast jetzt diese ganze tempeltheologische Ansatz, dem ich jetzt persönlich voll und ganz zustimme, einfach runtergebrochen und ihn verständlich gemacht. Aber ich würde jetzt noch mal gerne eine Frage stellen, die noch offen ist für mich, im Blick auf Genesis 1 und auch im Blick auf natürlich auf die Geschichte, die nachher kommt. Es entwickelt sich dann ja so einiges, Sündenfall und so, gefallene Schöpfung. Du hast gesagt, dass Gott dann wirklich diesen Tempel bezogen hat. Und das glaube ich auch, das leuchtet mir sehr ein. Aber die Frage bleibt für mich nach der Selbstständigkeit und der Eigenständigkeit des Menschen. Du betonst, dass er ein Sachwalter ist, ein Verwalter dessen, was Gott ihm anvertraut hat. Auch das ist für mich eine absolut stimmige Formulierung. Aber es bleibt für mich die Frage offen in Genesis 1, die ja irgendwo in den Psalmen so formuliert hat oder in irgendeinem anderen Buch, die Erde aber hat Gott den Menschenkindern gegeben. Dem Herrn gehört der Himmel, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und da würde ich mir noch mehr Klärung wünschen, wie eigenständig ist der Mensch in seiner Sachwalterschaft? Bedeutet Ebenbild Gottes eben nicht auch, dass der Mensch praktisch im Blick auf eine Eigenständigkeit und die Fähigkeit, auch sich von Gott zu lösen, sozusagen das Ebenbild Gottes ist, dass er eben nicht durch und durch abhängig ist, dass er ja so groß, dass der Mensch so groß ist, eine so unglaubliche Fähigkeit bekommen hat, von Gott selbst sich auch von Gott zu lösen, dass Gott dieses Risiko eingegangen ist. Also wenn du da vielleicht noch mal drauf eingehen könntest, dieses Gegenüber des Menschen zu Gott, diese Verwalterschaft Gottes, wie viel ist Eigenständigkeit ist da möglich, wenn Gott nachher ja auch in diesem Tempel wohnt?
Ja, danke Jens, ich nehme diese Frage sehr gerne mit. Auch vielleicht gerade für die FAQ-Folge, die gegen Ende dieser Staffel dann noch folgen wird. Ich denke, die Spannung in dieser Frage ergibt sich ja gerade in dem Gedanken, dass man sagen muss, auf der einen Seite ist der Mensch Geschöpf und das bedeutet, er ist vollkommen von Gott abhängig. Gerhard Vonrath, der formuliert das in seinem Genesis-Kommentar so, dass er sagt, sobald Gott seinen Odem zurückzieht, den er dem Menschen einhaucht, den Lebensatem, dann verfällt er in tote Stofflichkeit. Insofern ist er 100% auf Gott angewiesen und darin nicht frei, weil er sich selbst nicht das Leben schenken kann. Aber auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass der Mensch einen freien Willen hat. Und das zeigt sich, ja, ich denke, in der Menschheitsgeschichte dann immer wieder oder gerade auch im Verlauf der Genesis, im Verlauf der ganzen Bibel eigentlich, dass der Mensch, Paulus würde das ja auch so formulieren, dass er eigentlich immer das tut, was er nicht möchte. Und das bedeutet ja letzten Konsequenz eigentlich, dass er einen freien Willen haben muss, wenn er eben auch das tun kann, was er eigentlich gar nicht will oder nicht sollte. Ich nehme diese Frage sehr gerne mit. Danke, Jens. Ja, wenn ihr jetzt zurückblickt auf diese Staffel. Jens, du hast gesagt, bei dir ist da eine Frage offen gewesen. Samuel, Wie ist das bei dir? Hast du eine Frage, die offen ist, oder einen Gedanken, den du im Moment noch bewegst, der bei dir im Aufbruch ist, den du gerade auch jetzt vielleicht in deinem Alltag im Moment bewegst?
Ich glaube, die Frage, die sich mir noch stellt, immer wieder, hat auch ganz viel mit dem zu tun, was du gerade gemeint hast, mit dem Odem Gottes, wo ich mich frage, der ist überall drin. Und gleichzeitig stelle ich mir diesen Odem Gottes ja auch als den Heiligen Geist vor, den Gott einbläst in Menschen und sich so für mich immer wieder die Frage stellt, inwiefern, also was ändert sich in dem Moment, wo ich mich Gott zuwende und er mir seinen Heiligen Geist schenkt, in dem Abhängigkeitsverhältnis zwischen mir und Gott. Also von diesem, ich gebe mich bewusst in die Abhängigkeit Gottes und sage Gott, mein Leben, mein Herz soll ein Tempel sein von dir und du sollst dir einziehen. Und inwiefern hat Gott sozusagen in allem Geschöpf so eine natürliche Wohnung genommen? Was unterscheidet sich, wenn ich mich bewusst für Gott entscheide?
Ich schließe mich der Frage an, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Du bist ja sehr weit gegangen in einer Vermutung, die ich sehr faszinierend fand, dass Gott uns beatmet. Das glaube ich schon lange. Von Apostelgeschichte 14 her steht es, glaube ich, oder 17, wo Paulus einfach sagt, in ihm leben und weben und sind wir. Gott hat allen seinen Atem gegeben. Also ich glaube tatsächlich, dass Gott die Schöpfung beständig am Leben hält. Du hast das noch etwas krasser formuliert, dass du dir gut vorstellen könntest, dass Gott jeden Tag jedes einzelne Gänsebübchen macht. Also diese Vorstellung einer unglaublich starken Beteiligung, nicht nur an der Schöpfung, sondern auch an Erhalt der Schöpfung, er hält sie am Leben, halte ich tatsächlich für möglich. Und gleichzeitig dann kann sich der Mensch von Gott trennen, kann eine Schöpfung fallen, kann auch die Tierwelt degenerieren. Das ist ein relativ neuer Gedanke übrigens bei mir. Das finde ich auch noch interessant. Die gefallene Tierwelt, was hat das mit Gott zu tun? Hat er das gemacht oder jemand anders? Aber dieser Gedanke, was passiert dann, wenn ich wiedergeboren werde? Und der gleiche Heilige Geist, der mich vorher physisch beatmet hat, beatmet er mich dann geistlich und der Mensch ist aber doch eins. Wie kann das gehen? Also ich finde die Frage jedenfalls auch interessant, die Samuel gestellt hat.
Ja, vielleicht kann ich da gleich kurz einhaken. Ich habe dazu mal eine spannende Beobachtung gemacht im Hesekiel-Buch. Wenn ich so darüber nachdenke, eigentlich nicht erstaunlich, dass meiner Meinung nach gerade auch darüber das Hesekiel-Buch berichtet, weil eines der wichtigsten Themen, wenn nicht sogar das wichtigste Thema des Hesekiel-Buchs ist der Tempel. Das war tatsächlich zu Pfingsten. Ich habe da eine Pfingstpredigt vorbereitet. Das war damals sogar meine Prüfungspredigt im Modul Predigtpraxis, Hesekiel 37, 1 bis 14. Ich habe da einfach den Perikopentext des Sonntags genommen. Das ist die Vision der Valley of Dry Bones, in der Hesekiel vom Geist Gottes hinausgeführt wird in eine Talebene und dort ganz viele vertrocknete, verwitterte Knochen sieht. Und Gott, Hesekiel, fragt, du Menschenkind, glaubst du, dass diese Knochen wieder lebendig werden können? Die meisten kennen vielleicht diese Vision ein wenig, ist eine der bekannteren aus dem Hesekiel-Buch. Und tatsächlich ist es sehr faszinierend, dass wir in der Begebenheit, in der Gott dann diese toten Gebeine wieder lebendig macht, wir ganz viele Schöpfungsmotive wieder finden, wir da vielen Schöpfungsmotiven wieder begegnen. Wir haben wieder diese Unordnung, dieses Chaos am Anfang, diese Todverfallenheit dieser Talebene. Einige Ausleger würden sich dafür aussprechen, dass diese Talebene, die mit diesen toten Knochen gefüllt ist, derselbe Ort ist, dieselbe Talebene, in der Hesekiel ein paar Kapitel vorher oder zu Beginn des Buches die Herrlichkeit Gottes erblickt. Und diese Unordnung, dieses Chaos, das kennen wir aus Genesis 1, auch da ist am Anfang Unordnung, Chaos, eigentlich Todverfallenheit der Schöpfung. Und er spricht dann zu Hesekiel und sagt, befiehl dem Geistwind, also quasi dem Ruach, ist jetzt natürlich stark zusammengerafft an dieser Stelle, aber befiehl dem Geist, wenn er soll kommen und diese Toten anhauchen, damit sie wieder lebendig werden. Und ganz spannend, wir haben da die Knochen, die werden dann zuerst mit Sehnen, dann mit Fleisch überzogen, genauso wie wir in Genesis 2,7 dort bei der Erschaffung des Menschen diese Vorstellung finden, dass Gott den Menschen wie einen Töpfer, Yatzar, formt, wie ein Töpfer, den seinen Topf formt, mit Lehm formt er zuerst den Körper des Menschen, aber dann ist er noch nicht lebendig. Und in Genesis 2,7 haucht er ihm dann den Odem ein, damit er lebendig wird, zu einem lebendigen Wesen. Es steht, so wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Und bei Hesekiel ist es genau dasselbe. Der Mensch wird zuerst mit Sehnen, mit Fleisch überzogen und dann stehen sie vor ihm wie ein Heer, aber sie sind noch nicht lebendig. Und dann sagt Gott, ruft den Geistwind herbei von den vier Himmelsrichtungen, sie sollen kommen, sie anhauchen und wieder lebendig machen. Und der Wind kommt und er haucht sie an und das, was in sie kommt, ist dann eben Ruach. Es ist nicht der Odem, sondern der Geist Gottes, der Ruach. Und Gott selbst löst am Ende diese Vision auf. Er sagt, diese Toten stehen für das Volk Israel. Und das Volk Israel ist ja zu dieser Zeit nicht tot, sondern sie sind im Exil. Sind im babylonischen Exil. Und meine Auslegung damals war, dass Hesekiel eigentlich im Alten Testament oder durch die Brille des Alten Testaments das Pfingstereignis sieht, das dann kommt. Und ich stelle mir das tatsächlich so vor, das jetzt natürlich in einer sehr, sehr zusammengerafften Version kurz darzustellen, dass Gott selbst seinen Geist so in uns Menschen gibt. Wir leben zwar, wir haben den Odem in uns und er hält uns auch, aber erst durch Pfingsten, durch das Kommen des Heiligen Geistes werden wir neu lebendig gemacht, dass wir eben nicht nur den Odem, sondern jetzt auch den Geist Gottes in uns tragen und so zu kleinen Tempeln werden, in denen Gott so gegenwärtig ist, wie er seit Anfang an auch in der Schöpfung gegenwärtig ist. Und das ist ja ein unfassbarer Gedanke. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Passt eigentlich zu dem Gedanken zu sagen, wir werden in Jesus neu geboren, bekommen, wir sind neue Körper, werden neu angezogen. Und in dem sind wir neue Tempel oder überhaupt erstmal Tempel, in denen Gott dann vollumfänglich, wie auch immer das aussieht, mit seinem Heiligen Geist Wohnung genommen hat. Und dieser Tempel wird dann sogar nach unserem irdischen Tod in einen vollkommenen, verherrlichten Tempel umgewandelt.
Absolut, würde ich sofort zustimmen. Das ist auch so ein bisschen mein Plädoyer, weshalb ich sage, dass die Schöpfungsgeschichte so unglaublich wichtig ist, weil uns diese Motive immer und immer wieder begegnen. Ich habe das in einer Episode auch versucht zu zeigen bei der Taufe von Jesus, dass wir dort den Schöpfungsmotiven auch wieder begegnen und damit eben deutlich wird, mit Jesus Christus beginnt eine neue Schöpfung. Ich denke, das ist das, was Paulus dann in 2. Korinther 5,17 sagt, dass diejenigen, die zu Christus gehören, eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Gott macht den Menschen wirklich zu einer neuen Schöpfung.
Also mir fällt dazu eine Terminologie ein, die Paulus braucht, der vom inneren und vom äußeren Menschen spricht. Also ich stelle es mir eher so vor, es ist wirklich derselbe Geist. Es ist derselbe Geist. Aber der Unterschied ist, erreicht der Geist meine Physis und erhält meine Physis am Leben? Oder geht er in das Innerste hinein, die Bibel spricht ja da auch vom Herzen, und dann werde ich wirklich in mir drin lebendig. Ich halte nicht so von diesem allzu mechanischen Menschheitsmodell in Leib, Seele und Geist. Ich glaube, dass der Mensch so nicht zu fassen ist, aber es ist doch so eine Art äußeren Mensch gibt und einen inneren Menschen, einen äußeren Menschen, der hier einfach existiert, und einen inneren Menschen, der mit Gott in Kontakt ist. So in die Richtung könnte ich es mir vorstellen.
Ja, würde ich spontan zustimmen. Hm.
Und Gott so groß und liebevoll ist, dass er sich nicht jedem Menschen bis zum Herz hin aufdrängt,
ja,
sondern Freiheit lässt.
Er bleibt an einem Punkt sozusagen stehen, aber er erhält ihn am Leben.
Genau. Die Frage ist, machen wir ihm die Tür ganz auf oder nicht?
Man könnte das auch gut vergleichen mit diesem berühmten Wort, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er ist auf dem Grundstück. Er ist einfach da. Er ist vor der Tür, aber er ist nicht ganz innen drin und er möchte ganz hineinkommen in unser Innerstes. Und das geschieht, wenn wir ihm die Tür öffnen und dann kommt der Geist in unser Inneres Und wir machen dann die eigentliche, wirkliche Geisterfahrung, die wir so vorher nie hatten.
Das würde eigentlich auch wieder in das Bild des Tempels passen. Ich verstehe es ja so, dass die Erde, auf der der Mensch eingesetzt wird als Priester, das Heiligtum darstellt. Und das Heiligtum, wenn man jetzt den Mensch als Ebenbild betrachtet, der Gott als Herrschaftsstatue repräsentieren soll, dann ist das Ziel dieses Heiligtums eigentlich Expansion. Deshalb soll sich die Erde füllen. Sie soll voll werden mit Ebenbildern Gottes, damit das Heiligtum an jedes verwinkelte Ende der Erde kommt und das Heiligtum auf die ganze Erde ausgedehnt wird, durch den Menschen. Und das ist ja, ist ganz spannend, das kann man hier vielleicht kurz anreißen, dass man auch in den Folgekapiteln, Genesis 2, 3, 4, quasi dieser Tempellogik folgen kann. Also in Genesis 2 und 3, diese Geschichte von Adam und Eva, da haben wir quasi den priesterlichen Dienst im Heiligtum, wo eigentlich auch deutlich wird, das Allerheiligste und das Heiligtum, die sollen eigentlich nicht getrennt sein, sondern in seiner ursprünglichen Form ist es eben gerade dazu gedacht, dass es ein und dasselbe ist. Deswegen, so würde ich das auch interpretieren, weshalb der Vorhang reißt, als Jesus stirbt, dass jetzt wieder dieser ursprüngliche Zustand wiederhergestellt ist. Gott kann wieder in unser Innerstes kommen. Diese Trennung zwischen Heiligem und Allerheiligsten, die gibt es nicht mehr. Es ist quasi wieder wie im Garten Eden, wo Gott auch im Heiligtum gegenwärtig ist und der Mensch ihm im Heiligtum dient, in seiner Gegenwart. Es gibt da keine Trennung mehr. Und wenn man jetzt dieser Logik folgt, wir haben den Sündenfall, dieses Fass machen wir hier jetzt nicht auf, aber sie verlassen oder müssen den Garten verlassen, in dem Sinne verlassen sie das Heiligtum und bei Kain und Abel wird dann die Opferthematik eingeführt. Und jetzt befinden wir uns eigentlich im Vorhof, wo auch die Altäre stehen, auf denen die Brandopfer dargebracht werden und die Opferthematik, die ja gerade im Zusammenhang auch mit der Sünde steht. Denn die Opfer werden ja nur deshalb notwendig, weil es die Sünde gibt. Und deswegen glaube ich, auch da haben wir wieder eigentlich eine theologische Logik, in der diese Kapitel aneinandergereiht sind. Aber das ist dann etwas, das besprechen wir in einer zweiten, dritten und vierten Staffel von Blackbox Urgeschichte.
Ich hoffe jedenfalls, du machst weiter.
Ich würde die Frage auch gerne noch zurückgeben. Du hast uns ja gefragt, welche Fragen offen geblieben sind. Jetzt hast du selber dich mit dem Thema so intensiv und lang beschäftigt. Ich weiß die ganzen dicken Bücher, die du durchgelesen hast. Und ich weiß auch von theologischer Arbeit, umso mehr Fragen man beantwortet, umso mehr Fragen ploppen auch auf. Welche Fragen hast du noch an diesem Text jetzt nach dieser Staffel vielleicht?
Ich glaube, von meiner Natur aus bin ich einer, ich möchte Zugänge schaffen, ich möchte Brücken bauen, ich möchte zeigen, dass biblische Texte, die auf den ersten Moment vielleicht manchmal etwas schwierig scheinen, zugänglich gemacht werden können durch intensive Beschäftigung mit Thematiken. Das war ja auch mein Ziel mit Blackbox Urgeschichte. Diese Schöpfungsgeschichte, mit der man sehr viel vielleicht assoziiert, die einen mehr, die anderen weniger, die einen mehr naturwissenschaftlich, die anderen mehr biblisch, sich da neue Wege zu schaffen, wie man sich diese Geschichte zugänglich machen kann. Und tatsächlich bleibt bei mir immer noch die Frage offen, wie kann man diese Geschichte noch stärker zugänglich machen? Wie kann man gewisse Motive nochmal vereinfachen? Wie kann man das so logisch darstellen, herunterbrechen, dass vielleicht auch jemand, der sich nicht mit biblischer Theologie auskennt, denn man muss ja vielleicht sagen, mein Anfahrtsweg, der ist ja schon auch nicht ganz einfach. Da ist viel Kontextualisierung dabei, viel aus der Denkwelt des antiken Orients. Das ist nicht so einfach, manchmal auch, wie ich mir das gerne wünschen würde. Für mich ist es bis jetzt der logischste Weg, um mit dieser Geschichte umzugehen. Aber da braucht es viel Kontextualisierung. Und ich frage mich tatsächlich, wie kann man diese Kontextualisierung nochmals herunterbrechen, vielleicht auch für Menschen, die nichts mit dem Glauben am Hut haben, dass man ihnen die Schöpfungsgeschichte so zeigen kann, dass sie sagen, ja, ich erkenne den Sinn, ich erkenne die göttliche Offenbarung, die diesem Text zugrunde liegt. Aber vielleicht maße ich mir da auch viel zu viel an, weil der Geist letztendlich weht, wo er will. Und wenn diese Geschichte göttliche Offenbarung ist, dann bleibt mir vielleicht diese Aufgabe auch für immer verwehrt, weil es letztendlich der Geist ist, der auch Augen, Ohren und Herzen öffnet in Bezug auf diese Geschichte und Gott darin erkennen lässt. Und trotzdem möchte ich aber da nicht aufgeben, möchte ich nach neuen Wegen suchen, auch nach neuen Ansätzen und diese Geschichte immer wieder neu erlebbar und zugänglich zu machen, weil ich wirklich, wirklich davon überzeugt bin, dass da so viele grundlegende theologische Motive verborgen sind, die uns einfach helfen, die Bibel in ihrer Botschaft und in ihrer Gesamtheit noch besser zu verstehen. Und ich glaube, da werde ich nie an ein Ende kommen, mich immer wieder neu zu fragen, was heißt das jetzt und was bedeutet diese Geschichte für mich und für uns als Christen?
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Aufgabe noch auf dich wartet, dass du, wenn du dann ein, zwei oder drei Staffeln fertig hast, nochmal rangehst und versuchst, gerade die Genesis 1 Staffel zu verdichten und zu vereinfachen mit einem ganz bestimmten Zielpublikum. Leute, die keine Ahnung haben, Leute, die auch nicht mehr, die auch nicht mehr antichristlich sind, die einfach irgendwo totales Blackout haben, was das Evangelium und was die Schöpfung angeht, da nochmal heranzugehen und es tatsächlich zu versuchen zu vereinfachen. Und dass du das jetzt auch sozusagen als Vorarbeit betrachtest. Und dann dünkt mich aber noch ein Gedanke wichtig, dass wir uns von diesem Anspruch befreien, für die Schöpfung so zu argumentieren, dass alle Fragen geklärt sind. Ich glaube, wir haben eigentlich zwei große Botschaften. Wir haben die Botschaft der Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen. Wir haben die Botschaft des Evangeliums. Gott hat seinen Sohn gesandt. Und genauso wie das Wort vom Kreuz denen eine Blödheit ist, eine Dummheit, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, ist eben auch die Schöpfung eine Dummheit für die, die einfach diesen Schöpfer nicht anerkennen wollen, die ihre Entscheidung schon getroffen haben. Und das ist wichtig, dass wir nicht diesen Anspruch an uns haben, irgendwie das Ganze so hieb- und stechfest zu machen, dass es jedem einleuchten muss. Aber ich glaube trotzdem, dass wir die Botschaft von der Schöpfung, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass diese Botschaft verkündigt werden muss, und zwar im Vorhof. Da geht es noch nicht um das Heiligtum, sondern es geht gerade bei dieser Botschaft darum, die Leute aufmerksam zu machen. Schaut mal dort hinten. Da ist ein Tempel, da hinten, da ist ein Gott, der alles geschaffen hat. Also von daher möchte ich dir wirklich Mut machen, die Botschaft, dass Gott die Welt geschaffen hat, an den Mann, an die Frau zu bringen.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen darüber nachdenke, eigentlich hat der Text bei mir genau das erreicht, was er meiner Meinung nach erreichen will. Und ich glaube, das hat man auch bei dir, Samuel, das hat man bei dir, Jens, auch ein bisschen gespürt in diesem Talk. Er hat mich zum Staunen gebracht. Er hat mich einfach zum Staunen gebracht darüber, wer Gott ist, wie er ist und was er für uns getan hat. Und vielleicht ist das auch das Herz dieses Textes. Die Bibel beginnt mit einem Plädoyer des Staunens. Ein Kapitel, das uns hineinnehmen soll in das Staunen darüber, wer Gott ist, was er ist und wie er für uns ist. Und wenn man diese Grundvoraussetzung mitbringt, dann liest man die Bibel schon mit einer ganz anderen Erwartungshaltung und einer ganz anderen Brille, mit einer ganz anderen Herzenshaltung, wenn man einfach staunt. Ja, lieber Samuel, lieber Jens, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bei mir zu Gast wart. Es hat mir sehr Freude bereitet, mit euch auszutauschen. Dankeschön.
Ebenfalls vielen Dank für deine Arbeit.
Vielen lieben Dank. Ja, für euch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, geht's in der nächsten Episode weiter mit der FAQ-Folge, wo ich mir eure zugesendeten Fragen zur Brust nehmen werde und versuchen werde, so gut wie möglich da Rede und Antwort zu stehen.